Viel Spaß, Kinder. Und uns auch. Wenn die erste Reihe so weiß erscheint, dann ist immer ein besonderer Gottesdienst angesagt. Wenn die Wanne blau zu sehen ist, ebenso. Und das hat mich angereizt, doch das Thema für heute auch mal entsprechend zu wählen. Der Titel ist dementsprechend Gemeinde, Gottes Bestes. Ich bin verliebt in Gemeinde seit einem Vierteljahrhundert jetzt schon, seit ich sie kennengelernt habe, anfangs in Karlsruhe, inzwischen an vielen Orten, befreundete Pastoren habe, in vielen Gemeinden predigen darf und erlebe, wie Gemeinde das ist, was einem Traum ähnlich sein kann. Kann, nicht muss. Aber bevor ich anfange mit dem Thema, soll ich noch was weitergeben von einem jungen Mann, der mir das eben zugeflüstert hat, aber ungenannt bleiben möchte. Er sagte mir, sag bitte der Gemeinde, ein starker Mann steht für sich selbst ein. Ein stärkerer Mann steht für andere ein. Das, wow, wo hast du das denn her? Konnte mir jetzt nicht sagen, aber das war beeindruckend und wahr. Amen. So, Gemeinde besteht aus stärkeren Männern und aus starken Männern und genauso aus stärkeren Frauen und aus starken Frauen. Und aus stärkeren und starken Jugendlichen und Kindern. Das alles zusammen bildet den Ort, auch den wir hier haben, die lokale Gemeinde, in dem Fall das Christuszentrum. Ein bisschen niedrig, weil sich selbst erhöht, deswegen sind wir vorsichtig mit der Erhöhung. So, für die Live-Zuhörer, das war jetzt zu still, weil ich gerade was geschrieben habe. Ich habe auf eine Flipchart Folgendes geschrieben. Es gibt drei Arten zu leben. Erste Art zu leben, außerhalb des Willens Gottes. Das ist ganz einfach, haben wir alle schon gemacht. Zweite Art zu leben, im zugelassenen Willen Gottes. Und die dritte Art zu leben, ist im vollkommenen Willen Gottes. Da, wie gesagt, die erste die leichtere ist, möchte ich mich eher auf die anderen beiden ein bisschen konzentrieren in Bezug auf Gemeinde. Jemand, der Christus nicht nachfolgt, lebt automatisch nach Art 1. Und zwar permanent. In aller Regel. Deswegen sage ich, wir haben das wahrscheinlich alle schon gemacht. Vielleicht ist nicht jeder von Ihnen heute Christus-Nachfolger und auch nicht jeder, der zu Hause zuhört. Ich war es auch nicht immer. Und so lebe ich dann eben meinen Willen. Okay? Nach meinem Willen. Wir haben einen starken Willen, wir Menschen. Und wir können durchaus viele, viele Jahre und Jahrzehnte nach unserem Willen leben und meinen manchmal sogar noch, das wäre in Ordnung. Weil wir den Unterschied noch nicht kennen. Kennen wir aber dann Leute, die nach Gottes Willen, und zwar am besten nach Gottes vollkommenem Willen leben, dann werden wir nicht zuletzt irgendwann nachdenklich und kommen drauf, ähnliche Voraussetzungen, völlig andere Ergebnisse. Was ist an dem Leben anders? Wieso ist der glücklich in Situationen, wo ich verzweifelt bin? Wieso hat der Frieden da, wo ich innerlich so zerwühlt bin, dass es mich buchstäblich zerreißt? Wieso hat der Erfolg in Bereichen, wo ich versage? Und die Frage ist gerechtfertigt und die sollten wir uns stellen. Vor allem, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die den vollkommenen Willen Gottes für ihr Leben sozusagen gepachtet haben. Je öfters, desto besser. Ich habe aber herausgefunden, dass Menschen, die sich zu Christus bekehrt haben, deswegen noch lange nicht automatisch oder gar immer im vollkommenen Willen Gottes leben. Warum ist das so? Man könnte doch denken, wenn jemand in diese Taufwanne steigt, dann kommt er raus als neue Kreatur. Die Bibel sagt sowas Ähnliches. Aber dann siehst du, wie er dieselben dummen Sachen hinterher noch macht, die er vorher gemacht hat. Jetzt als von neuem geborenen, richtig getauften Christen, fällt er in die alte Verhaltensweise zurück. Nun, gehen wir mal zum vollkommenen Willen Gottes, bevor wir uns die anderen Dinge noch ein bisschen anschauen. Der vollkommene Wille Gottes ist der Ort, wo Gott selbst die Marschrichtung vorgibt. Das heißt, er sagt, wo es lang geht. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ihr kennt alle dieses Gebet von Jesus selbst, kurz vor seiner Gefangennahme in Gethsemane. Vater, wenn du willst, dann lass den Kelch vorübergehen, aber wenn nicht, ist okay, dein Wille, nicht meiner. Und das ist der Schlüsselpunkt im Leben eines jeden Menschen. Immer wenn wir den Punkt erreichen, oft erreichen wir ihn erst dann, wenn wir unseren Willen bis zur Gänze ausgeschöpft haben und alles versucht haben, um die Ehe zu retten, um gesund zu werden, um erfolgreich zu sein, merken, es ist absolut nicht in unserer Hand, das zu erreichen. Ich weiß nicht, ob Sie alle schon da waren. Ich war an dem Punkt schon ein paar Mal. Und dann ist es gut, ich weiß jemanden, der holt mich da wieder raus. Egal welchen Bockmist ich gemacht habe, er holt mich wieder raus. Und ich sage euch zu seiner Ehre, das hat er jedes Mal getan. Jedes Mal. Sobald ich zugegeben habe, Gott, ich habe es nicht drauf. Bei all dem, was ich auch kann, ich habe es nicht drauf, mein Leben so zu führen, dass ich ganzheitlich erfolgreich bin. Dass ich wirklich Frieden habe. Dass Freude, echte Freude da ist, auch wenn es nicht immer Anlass dafür gibt. In den Bereichen, wo wir Gottes vollkommenen Willen tun, verspricht er uns großen Schutz, wundervolle Unterstützung, Versorgung und Gunst. Viele Bibelstellen berichten davon. Solche Bereiche finanziert Gott nämlich selbst. Und so sind wir in der Lage, Dinge zu tun, die wir aus eigenem Vermögen gar nicht tun könnten. Das sind immer die erstaunlichen Momente, wenn du mit jemandem zu tun hast, den du schon jahrelang kennst, und dann wird er Christ und du merkst, der tut auf einmal Dinge, wo du denkst, der? Nee, come on. Doch, ja. Wie macht er das denn? Er ist doch weder ausgebildet dafür, noch hat er Erfahrung damit noch. Und du siehst, er hat Erfolg, weil jemand anderes das Ganze finanziert. Je mehr unser Leben auf diese Weise Gott dient, desto mehr Segen fließt zu uns. Und da das die normale Entwicklung eines Christen sein sollte, sagt Gott in seinem Wort Folgendes dazu. Im 5. Mose steht, und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts. Wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust, und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, so dass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Das war also im 5. Mose 28, 13, 14, die Stelle, wo Gott den Segen verheißt. Er bietet dann gegenüber auch den Fluch an, aber den lassen wir heute mal weg. Der ist nicht so angenehm zu lesen und geht auch noch viel länger. Der Umkehrschluss stimmt dann auch sehr oft. Wenn du dich nicht weiterentwickelst oder es nur stetig bergab geht, bist du wahrscheinlich in einem wichtigen Bereich deines Lebens außerhalb des vollkommenen Willen Gottes. Da Menschen, die sich nie bewusst zu Christus bekehrt und ihre Sündenvergebung empfangen haben, massiv außerhalb des vollkommenen Willen Gottes sind. Es ist die Hauptaufgabe aller Christen, ihnen von dem wundervollen Plan Gottes zu berichten, den er für ihr Leben hat. Ihnen zu helfen, Jesus Christus als persönlichen Retter und Herrn anzunehmen. Das ist einer der Hauptgründe, warum diese Gemeinde existiert. Wenn sie das selbst betrifft, wird es am Ende dieser Predigt die Gelegenheit geben, in Gottes vollkommenen Plan für ihr Leben hineinzutreten. Bis dahin bitte ich um ein bisschen Geduld und gut zuzuhören, worum es eigentlich geht. Ich kann die Iris mir jetzt kurz assistieren, dann brauche ich keine längeren Redepausen zu machen. Denn wenn ich diese drei Arten des Willens Gottes in Bezug auf christliche Gemeinschaft nehme oder setze, dann ist erstens alleine ohne Gott die Lebensweise außerhalb des Willens Gottes. Ich lebe alleine ohne Gott. könntest du vielleicht eine neue Chart schreiben und dann einfach dazu schreiben. Mit roten Buchstaben wieder 1, 2, 3 und dann alleine ohne Gott wäre die erste Art, Gemeinschaft zu leben. Der zweite wäre alleine mit Gott. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, manchmal in Fußgängerzonen gehen dann irgendwelche Leute mit Plakaten, gehst in die Hölle, bekehr dich, oder manchmal auch positiv, Gott liebt dich. Und das sind ja wahre Botschaften, durchaus. Nur oft frage ich dann die Leute, sage ich, okay, wo gehört ihr denn zu, wo kommt ihr denn her? Wir gehören zu keiner Gemeinde, wir sind nur wir alleine, wir und Gott, ich und Gott. Steht dann irgendein Mann meistens da und denkt, der wäre im Willen Gottes. Denke ich, hey Mann, hast du die Bibel nicht gelesen? Du bist völlig daneben, wenn du ohne Gemeinde versuchst, durchs Leben zu gehen. Ja, und da kommen oft Geschichten, Enttäuschungen oder ach, was auch immer. Viele, viele, viele Möglichkeiten, warum man sich dazu entscheidet, als Christ alleine mit Gott zu gehen. Der dritte, ihr ahndet schon, zusammen mit Gott in einer lokalen Gemeinde zu sein, gehört zum vollkommenen Willen Gottes für dein Leben als Christ. Jetzt spreche ich hauptsächlich zu denen unter uns, die bereits eine lebendige Beziehung zu Gott haben, sprich zu Typ 2 und 3. In dem Fall positive Bezeichnung, okay? Manche Christen haben sich bewusst oder unbewusst entschieden, ihren Glauben unabhängig von anderen Christen zu leben. Gründe hierfür sind verschiedene. Ich denke an Leute, die enttäuscht wurden. Enttäuscht von Christen, ich verrate dir was. Egal in welcher Gemeinde du bist, die Enttäuschung kommt. Irgendjemand wird dich garantiert enttäuschen. Jemand, von dem du so hoch gedacht hast. Jemand, der so geistig zu sein schien. Vielleicht ein ganz tolles Ehepaar und auf einmal lassen sie sich scheiden. Denkst, wie kann das denn sein? Es sind doch beides Christen und so weiter. Die Amerikaner sagen, shit happens. Ich übersetze das jetzt nicht genau auf Deutsch, aber es meint so viel wie, Dinge gehen schief. Das Leben verläuft nicht immer so, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder ich könnte jetzt fragen, wessen Leben lief genau so, wie er sich's geplant hat mit 15. Ich glaube, nicht viele Hände gingen hoch, meine auch nicht. Dinge laufen anders, als wir wollen. Und manchmal leiten wir davon die falschen Entscheidungen ab. Sich nicht reinreden lassen wollen ins eigene Leben ist ein Punkt, warum ich immer wieder beobachte, wie Leute Gemeinde meiden oder verlassen. Da ist jemand, der möchte dich korrigieren, weil Gott dir was zu sagen hat. Aber du willst gerade das nicht hören, vor allem nicht von dieser Person. Also ist es leichter, man zieht sich ganz raus, dann sagt dir niemand mehr was. Du kannst deine Fehler weitermachen, wirst deine negative Ernte bekommen und alles ist schlecht. Niemandem Rechenschaft geben wollen ist auch ein Grund, warum die Gemeinde meidet. Oder eine Hintertür aufhalten, falls man doch noch Fehler in der Gemeinde erkennt, deren Gottesdienst man besucht. Also gehe ich nicht verbindlich rein, ich lasse mich nicht taufen, ich werde nicht Mitglied. Ah, da könnte ja sein, dass noch irgendwas ans Licht kommt. Vielleicht ist doch irgendwo noch ein Ältester, der irgendeine Sünde pflegt oder Pastor gehauen hat. Oder auf vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen zu wollen. Die U-Boot-Christen, wisst ihr, die tauchen so überall mal auf. In der Gemeinde, wenn da was los ist, dann auf der Konferenz und auf der Gemeinde und dann in der Gemeinde. Aber nirgendwo verbindlich. Oh, die sind immer happy. Manche davon. Sich niemanden unterordnen zu wollen, lieber sein eigenes Ding drehen. Leute, das ist ein urdeutsches Phänomen. Da lebe ich in keinem Land mehr als hier. Ich will, was ich will. Oder Irrlehren aufgesessen zu sein, wo behauptet wird, man brauche nur Gott, aber keine Gemeinschaft mit anderen Christen. Gibt es jetzt gar nicht mehr so oft, aber es soll vorkommen. Der Gedanke, Mitgliedschaft in einer Organisation sei ja nicht biblisch. Mensch, lies mal die Apostelgeschichte. Die haben jeden gezählt. Warum haben die das wohl gemacht? Wachsender Ungehorsam gegenüber Gott und seinem Wort, indem man zum Beispiel mit jemandem schläft, der nicht der eigene Ehepartner ist. Oder indem man schwarz arbeitet oder schwarz arbeiten lässt, die Steuer betrügt oder seinen Zehnten nicht in die Gemeinde gibt. Oder was auch immer. Viele, viele kleine Gründe, wo ich mir nicht reinreden lassen möchte, sondern ich möchte gerne so leben, wie ich lebe. Und wenn ich in der Gemeinde bin, geht das ja nicht mehr. Weil dann wird mir ja jemand was sagen. Das ist nicht dein Ehemann, du hast nicht mit dem in einem Zimmer zu schlafen. Machen doch alle. Tja, bist am falschen Ort. Die Gemeinde war nie alle. Gott teilt uns in der Bibel klar mit, dass die verbindliche Mitgliedschaft in einer lokalen christlichen Gemeinde Kür und nicht Pflicht ist. Entschuldigung, Pflicht und nicht Kür. Ja, Pflicht und nicht Kür. Welche Gemeinde auch immer das ist, das muss Gott dir sagen. Es gibt viele gute Gemeinden in unserem Land mit allen möglichen Namen. Die gehören zu verschiedenen Organisationen, verschiedene Kirchen. Aber irgendwo ist der Platz für jeden Christen. Und zwar nicht der, den ich mir aussuche, sondern der er sich aussucht. Ich sage jedem, auch die jetzt heute aufgenommen, sage ich, Leute, ich will euch nicht in dieser Gemeinde haben, wenn Gott euch nicht hierhin geschickt hat. Weil sonst kommt ihr und geht ihr wieder. Leute kommen, manchmal bleiben sie ein paar Jahre, dann gehen sie wieder. Dann merke ich immer, okay, das war nie dein Platz. Du hast einen Fehler gemacht. Manche gehen auch im Guten und dann ist es in Ordnung. Aber ich möchte, dass wir uns klar wirklich von Gott her sagen lassen, Gott, wo ist mein Platz? Wo sollte ich Christ sein? Und dann ist es gut. Ich habe mir Gedanken gemacht, was sind denn so die Gemeindeprinzipien, die Gott in seinem Wort, gerade im Neuen Testament, uns mitgibt, wo er uns ermutigt und sagt, Gemeinde ist Punkt, Punkt, Punkt. Da ist einmal das Prinzip Königreich. Iris, würdest du das wieder so auf? Das ist schön. So, Gottes Reich ist keine Demokratie. War es nie und wird es nie sein. Es ist eine Hierarchie. Und Gott selbst ist der König und möchte jeden Truppenteil seiner Streitkräfte persönlich führen können. Das war militärisch ausgedrückt. Jede Gemeinde untersteht ihm. Königreich wäre das erste Prinzip hier. Sechs. Das zweite Prinzip ist Einfluss. Der Einfluss einer Gruppe auf eine Gesellschaft ist immer viel größer als der einer Einzelperson. Und der Einfluss einer großen Gruppe ist natürlich auch größer als der einer kleinen Gruppe. Stimmt's? Ich glaube, dass in jeder Stadt große Gemeinden sein sollen. Nicht nur immer bei 30 teilen wir uns und machen eine neue Gemeinde auf, sondern ich glaube, dass wir mit einer Stimme sprechen sollten, die auch in unserem Ort was verändern kann. Das Prinzip Leib oder Körper, es wird sehr ausführlich auch beschrieben von Paulus. Jedes Organ hat seine Aufgabe. Jede Zelle hat ihren Job. Und nur wenn diese auch erfüllt wird, ist der Organismus gesund. Denn ich sag dir was, wenn nur der kleine Finger krank ist, geht's dem ganzen Organismus nicht gut. Wenn nur der Kopf wehtut, leidet alles. Oder ein kleiner Zahn Schwierigkeiten macht, wer kennt das nicht? Du hast doch nur Zahnschmerzen, es ist nur ein kleiner Zahn und dann stellst du dich so an. Der geht so dreckig, das ist so ätzend. Der Schmerz nervt. Also eine kleine Erkältung, hervorgerufen durch ein Mikrovirus, macht den Körper platt, manchmal für Tage. So. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Leib dort sind, wo wir hingehören oder als Organe in den Leib eingepflanzt werden, wo wir auch hineinpassen und nicht irgendwo anders. Weil die Gemeinde bleibt natürlich hinter ihren Möglichkeiten zurück, wenn da jemand fehlt. Ich kann den besten Körper haben, aber wenn die Leber weg ist, gefährlich. Oder die Niere. Oder irgendwo anders. Oder es fehlt ein großes Stück Haut. Das ist nicht gut. Wir brauchen uns alle. Jeder Einzelne wird gebraucht. Auch ihr, die ihr heute hinzukommt. Ihr seid wichtiger, als ihr ahnt. Ihr seid nicht nur ein paar neue Mitglieder. Ihr helft, dass der Körper wachsen kann. Mein Mittlerer, Raphael, er isst zurzeit sehr viel. Das deutet an, er wird wahrscheinlich bald einen Schub machen. Er braucht jetzt Nährstoffe. Und die Nährstoffe helfen uns zu wachsen. Und ihr seid Nährstoffe für diese Gemeinde. Ihr werdet irgendwo Organe vergrößern oder neue bilden oder was auch immer und werdet dafür sorgen, dass die Gemeinde als Ganzes gesund und kraftvoll wird und bleibt. So seid ihr Gebetserhörung letztendlich von Jesus selbst, weil er hat uns ja nur ein Gebetsanliegen gegeben. Betet für Arbeiter in der Ernte, hat er gesagt. Jedes aktive Mitglied dieser Gemeinde ist gleichzeitig Erntearbeiter. An dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. In den Arbeitsplatz, in die Straße, in die Familie. Damit die Organe deines Körpers funktionieren können, müssen sie mit deinem Körper verbunden sein. Stimmt's? Ich meine, leg mal den kleinen Finger ein bisschen Abstand zu deiner Hand. Das funktioniert nicht mehr. Gleiches gilt für dich als Teil des Leibes. Du wurdest für eine besondere Aufgabe erschaffen, aber du wirst diesen zweiten Auftrag Gottes für dein Leben nicht erfüllen, wenn du nicht fest zu einer lebendigen Ortsgemeinde gehörst. Wir entdecken unsere Rolle im Leben durch die Beziehung zu anderen Menschen. Viele kommen hier rein und wissen noch gar nicht so genau, wo ist meine Berufung, was soll ich tun für Gott. Aber dann im Laufe von Wochen, Monaten klären sich Dinge und auf einmal geht man kühnere Schritte und landet ganz woanders, als man vielleicht vorher gedacht hat. Wir entdecken die Beziehung durch die Beziehung mit Menschen oft unsere Rolle von Gott. Paulus illustriert dies in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Er schreibt, denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat eine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Alle Menschen, die zu Christus gehören, bilden Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wenn ein Organ vom Körper getrennt wird, dann vertrocknet es und stirbt. Es kann alleine nicht existieren und genauso wenig kannst du es. Getrennt und abgeschnitten vom Blutkreislauf des Körpers wird dein geistiges Leben verkümmern und irgendwann aufhören zu existieren. Deshalb tritt als erstes Symptom eines geistlichen Zerfalls häufig ein unregelmäßiger Besuch, Gottesdienste und andere Veranstaltungen der Gemeinden auf. Wenn wir anfangen, die Gemeinschaft zu vernachlässigen, dann wird auch alles andere ins Rutschen geraten. Ich sage dazu noch ein paar Worte später. Prinzip Nummer 4. Hineingeboren. Auch wenn ich immer sage, es Fachgott ganz klar, manche sagen, ich höre aber nichts. Dann ist meine zweite Frage, wo bist du hineingeboren? In welche Gemeindebewegung, in welche lokale Gemeinde? Oft, nicht immer, aber oft ist das die Antwort darauf, wo dein Platz sein sollte. Und da geh doch mal hin. Also ich kenne ja jetzt einige Personen nicht, die hier sitzen. Vielleicht ist das gerade ein Thema für Sie. Vielleicht waren Sie lange nicht mehr in der Kirche, in Ihrer Gemeinde. Gehen Sie doch wieder mal hin. Schauen Sie doch mal, was sich getan hat in der Zwischenzeit und ob in Ihnen vielleicht auch etwas geschieht. Das nächste Prinzip ist Jüngerschaft. Oft sieht man anhand der Person, die besonders am eigenen Wachstum beteiligt ist, an welche lokale Quelle man angedockt wurde. Wer hat dich zu Jesus geführt? Wer hat dich versorgt und betreut über die letzten Monate oder gar Jahre? Wer war der Mentor, der Coach, der Ansprechpartner, der Seelsorger? Auch das kann eine Richtung sein, die man nachgehen sollte. Ist da vielleicht mehr von Gott für mich drin? Weil da kommt diese Person heraus. Axel Kühner schrieb mal eine Geschichte. Ein lebendiger Stein. Ein Mann war mit seiner Gemeinde unzufrieden. Er sah die Mängel und Fehler, spürte den Sand im Getriebe und zog sich daraufhin immer mehr zurück. Er klagte und grollte. Da schenkte ihm Gott einen Traum. Ein Engel trug ihn hinauf in Gottes ewige Welt. Dort sah er das Haus Gottes als einen wunderbaren Tempel. Er staunte über das herrliche, majestätische Bauwerk. Doch da entdeckte er im Mauerwerk eine Lücke. Offenbar fehlte dort ein Stein. So entstand in dem schönen Bauwerk ein hässliches Loch. »Was bedeutet diese Lücke im Haus Gottes?« fragte er den Engel. »Diese Lücke hast du gemacht, als du dich aus der Gemeinde zurückzogst«, sagte er. »Gott wollte dich an dieser Stelle gebrauchen, aber du sahst nur die Fehler der anderen. Vor lauter Klagen und Grollen über die anderen bist du gar nicht dazu gekommen, deinen Platz auszufüllen. Nun gibt es im Tempel Gottes diese hässliche Lücke.« Da erwachte der Mann und mit neuer Freude arbeitete er nun in der Gemeinde mit. Trotz aller Unzulänglichkeiten wollte er ein lebendiger Stein sein im Haus Gottes. Das Ganze mittragen und selbst getragen werden. Er wollte die Lücke im Haus Gottes ausfüllen. So ist das letzte Prinzip, das Prinzip lebendige Steine. Gott begabt und beruft jeden Menschen einzigartig, damit alle Dienstgaben dort aufgestellt sind, für wo sie geschaffen sind, ist es existenziell wichtig, Gott zu fragen, in welche Gemeinde mein Platz ist. So wie Petrus sagt, im 1. Petrus 2, kommt zu ihm, Jesus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Mein zweiter Hauptpunkt heute ist die Segnung in der lokalen Gemeinde. Nun, im 5. Buch Mose wird die Stiftshütte von Gott mindestens 6-mal als Ort bezeichnet, wo mein Name wohnt. Gottes Name wohnt. Im neuen Bund wohnt Gott in den Menschen selbst durch den Heiligen Geist. Der Ort, wo sein Name wohnt, ist heute die Versammlung seiner Kinder in lokalen Gemeinden wie dieser. Sein Name ist so wichtig, weil in ihm alle Segnungen Gottes enthalten sind, die für ein erfolgreiches Leben nötig sind. Darum ist es immer wieder interessant, sich diese Namen vor Augen zu führen. Das möchte ich jetzt gerne kurz und knackig tun, weil diese Namen transportieren 5 Segnungsgruppen, die relevant sind für dich und mich. Erste Segnung, Sünde, Vergeben der Sünden, Befreiung von der Macht der Sünde. Das ist die erste große Segnungsgruppe. Die Namen, die hierfür stehen, sind Jahwe, unsere Gerechtigkeit, und Jahwe, der Heiligt. Ich erspare euch jetzt die hebräischen Formen davon. Die seht ihr nachher beim Handout und könnt es dann dort nachlesen. Also die Sünde wird gebrochen. Das ist eine der großen Segnungen, die größte für den Anfang. Weil ohne die komme ich gar nicht viel weiter. Die zweite Segnungsgruppe ist die Fülle des Heiligen Geistes. Hier sehen wir die Namen, Gott ist unser Frieden und Gott ist hier, mit denen er sich beschreibt. Er ist allgegenwärtig, er ist unser Frieden. Er transportiert seine Kraft durch den Heiligen Geist, ab Pfingsten spätestens zugänglich für jeden, der ihm nachfolgt. Die dritte Segnungsgruppe ist Gesundheit und Heilung. Die, die schon öfters hier waren, wissen, dass wir hier zahllose Heilungen erlebt haben die letzten Monate. Ich kann sie nicht mehr zählen. Und es waren immer mehr. Warum passiert das? Was ist so anders hier? Es ist nichts anders hier. Es ist einfach nur, Gottes Geist tut das. Er tut es durch Menschen. Er wirkt. Er heilt Menschen von Krankheiten, oft wo Ärzte sagen, wir können nichts für sie tun. Er heilt genauso kleine Dinge. Die Knieschmerzen, die Erkältung, der Ausschlag. Gott tut diese Dinge, weil es Teil seines Namens ist. Er ist der Gott, der heilt. Jahwe Rapha, jetzt sage ich doch mal einen hebräischen Namen, weil der ist doch ein bisschen bekannter ist als die anderen. Er stellt sich vor, ich bin der Gott, der heilt. Und ich sage immer gerne, wenn ich mit Leuten bete, Gott hat Sprechstunde jetzt. Lass den Doktor holen. Gott, komm bei, wir brauchen dich. Wir brauchen dich hier. Und wir nehmen diese Segnung in Anspruch, weil wir deine Kinder sind. Die vierte Segnungsgruppe ist Erfolg oder könnte auch sagen Freiheit vom Fluch. Jahwe Jireh, auch wieder so ein hebräischer Name, der bedeutet, Gottes Versorgung wird sichtbar sein. Wisst ihr, es gibt Zeiten, die sind schwere Zeiten für die Welt. Wir hatten 2008 die große Wirtschaftskrise. Ich habe zu Iris noch gesagt, ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Ich sagte, Schatz, also eigentlich habe ich von dieser Wirtschaftskrise nicht wirklich was gemerkt. Die kam nicht wirklich an. Die kam auch in Deutschland nicht so an wie in anderen Ländern. Ja, das ist schon wahr. Aber ich glaube, Gott macht einen Unterschied. Mitten in der Krise kann es dir gut gehen. Weil er versorgt und wir sind mit ihm in einer ganz anderen, wie soll ich sagen, einer ganz anderen Wirtschaftssystem. Das göttliche Wirtschaftssystem sagt, du gibst etwas weg und bekommst mehr dafür. Die Welt sagt, du gibst was weg und du bist es los. Fort. Bewahr, halt zusammen, gib nichts weg. Sei geizig, Geiz ist geil. Und Gott sagt, Geiz ist überhaupt nicht geil, geben ist geil. Schön, gut. So, wir geben weg. Und geben manchmal echt über das, wo man denkt, wow, das ist jetzt nicht mehr vernünftig, aber ich habe den Eindruck, Gott sagt es. Wir machen das auch manchmal. Und ich, wow, Gott, bist du sicher? Ja, okay, wir machen es. Und es ist immer gut. Es ist immer gut. Uns fehlt es nirgendwo dadurch. Versteht ihr? Wenn wir geben nach seinem vollkommenen Willen. Auch hier kann ich ja im zugelassenen Willen leben. Ich kann Gott sagen, Gott, weißt du, ich habe gerade gehört, ich soll jetzt 500 Euro dahin geben. Ich mach's nicht. Das wäre die letzte Reserve, die gebe ich nicht weg. Kannst du machen. Gott wird dich genauso lieben wie vorher, aber du verpasst eine Ernte. Weil der vollkommene Wille wäre, okay Gott, du hast es gesagt. Ich habe gelernt, dass ja nicht nur, was ich besitze, Gott gehört, sondern dass ich als Christ ja selbst Gott gehöre. Versteht ihr? Die Person, der Körper, ist ja gar nicht meiner. Das, was wir nachher in der Taufe machen, ist eigentlich noch mal eine Zeremonie, die Übergabe klärt. Mein Körper, mein Wille, habe ich freiwillig ihm gegeben. Die Bibel nennt das ein lebendiges Opfer. Das, was jetzt hier rumläuft, ist nur geliehen, versteht ihr? Ich versorge ihn gut, ich pflege ihn, ich mache Sport, ich versuche meine Ernährung und so weiter, dass das alles lang hält. Aber es ist nicht meins. Es ist geliehen. Ja, ich meine, habt ihr vielleicht noch nie so drüber nachgedacht. Aber schaut mal, lebendiges Opfer. Guckt doch mal in den Spiegel. Wow, cooles Opfer. Also jetzt nicht Opfer als Leidtragen, sondern hey, Opfer im positivsten Sinne. Hingabe. Ich bin hingegeben. Mein Leben gehört jemand anderem. Und das Schöne ist, er sorgt dafür. Er gleicht den Mangel aus, den ich gar nicht ausgleichen kann. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Wir kommen doch alle an unsere Grenze. Ich weiß nicht, ob Sie Doktor- und Professorentitel hier vertreten sind. Wir kommen alle an die Grenze, auch mit unserem Wissen. Irgendwo kommen wir auch da nicht mehr weiter. Ich kann mich nicht selbst heilen, versteht ihr? Spätestens bei Krankheit macht's bumm. Oder meine Ehe, meine Beziehung kaputt ist. Ich kann das nicht reparieren. Dafür gibt es nicht wirklich ein Training. Aber es gibt jemanden, der hat die Ersatzteile. Ja, wenn meine Knie kaputt sind, mein Doktor könnte mir höchstens irgendwas Künstliches einsetzen. Er hat Ersatzteile. Er hat meinen Körper gemacht, er hat ihn konstruiert, er weiß, wie er funktioniert. Und das klingt ja manchmal zu schön, um wahr zu sein. Wenn wir es nicht so oft erleben würden, könnte ich verstehen, wenn jemand zweifelt. Aber wer zweifelt, komm einfach wieder. Komm wieder oder klingt dich über das Internet ein und erlebe, was hier passiert. Gott ist fantastisch. Die fünfte Segnungsgruppe ist Gewissheit, Freiheit von der Furcht vor dem Tod. Und Leute, da könnte ich jetzt lange drüber reden. Habe ich auch schon. Frei von Furcht. Kann man an unserer Website kostenfrei runterladen. Gott sagt, ich bin dein Hirte und er sagt, ich bin dein Banner. Banner heißt Siegzeichen. Alle Angst, die wir so erleben in unserem Leben, hat ihre Ursprungsangst in der Angst vom Tod. Ihr glaubt es, Spinnenangst, Flugangst. Wenn du dem nachgehst bis zum Ende, kommst du immer auf die Todesangst. Wir haben Angst, wenn das Leben irgendwann vorbei ist. Was dann? Wie wird der Tod kommen? Wie wird es sein? Und Gott gibt uns Freiheit von der Angst vor dem Tod. Und das ist in meinen Augen eine der allerwichtigsten Segnungen hier. Weil was nutzt es, wenn du die Segnungen Gesundheit und Geld hast, aber dein ganzes Leben ist bestimmt von Angst? Du kannst dich nicht freuen. Frieden ist ein Fremdwort für dich. Du bist immer nur am Schaffen, Schaffen und versuchst irgendwie weiterzukommen. Jetzt, Iris, könntest du noch mal ein bisschen was aufschreiben. Ich kann dir ja eigentlich dafür schon mal das Handout zeigen. Steht nicht so sauber untereinander, aber nebeneinander. Danke. So, warum die Gemeinde unersetzlich ist, wäre hier die Überschrift für diesen kurzen Aufsatz. Und der hat 12 Unterpunkte, die kurz und knackig auch wieder rüberkommen sollen. Erstens, die Gemeinde oder eine Gemeinde. Bitte, nimm deine Ortsgemeinde zu Hause jetzt damit rein. Egal, ob es eine katholische, evangelische oder freikirchlich-christliche Gemeinde ist. Deine Gemeinde ist eine Ausbildungsstätte. Du wirst dort Angebote bekommen, die dir helfen, in deinem Leben weiterzukommen. Nicht nur in deinem geistigen Leben, sondern in der Regel in allen Bereichen. Also Ausbildungsstätte. Zweitens, sie ist ein Trainingslager. Die Amerikaner würden sagen, ein Bootcamp. Weil das geht über Ausbildung hinaus. Du wirst qualifiziert, in einer Weise zu leben, die siegreich macht. Drittens, und auch nochmal ein militärischer Begriff, die Gemeinde ist ein Brückenkopf oder eine Eroberungsbasis. Viele Siege in dem Leben zu Hause, auf der Arbeit, im Beruf, in der Karriere, haben hier ihren Ursprung genommen. Hier wurde gebetet, hier wurde geglaubt, hier wurden Inspirationen gegeben. Hier kamen neue Gedanken rein, die das Leben, das Denken verändert haben. Und das war nach außen dann letztendlich sichtbar. Also Brückenkopf, Eroberungsbasis heißt ja immer eine kleine Stelle, von der aus ich dann ein Land erobern kann. Die Gemeinde ist hier in Limburg ein Brückenkopf. Es gibt andere gute Gemeinden in Limburg, die FEG zum Beispiel oder auch katholische FEG. Das sind alles Brückenköpfe hier in dieser Stadt, die das Ziel haben sollten, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Weil biblisch gesehen ist die Welt ein riesiges Gefängnis, wo Menschen gefangen sind in ihrer Sünde, in ihrer Schuld, vom Teufel geknechtet und missbraucht werden. Und er hat gesagt, ich schicke euch das Evangelium, das heißt die gute Nachricht zu verkündigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und überall, wo das passiert, entstehen kleine Brückenköpfe. Gemeinden, Hauszellen, Kleingruppen, Christen vor Ort, die mit ihrer Anwesenheit alleine schon Licht in die Dunkelheit bringen. Deswegen sagt Gott, Licht. Ihr seid Salz und Licht. Wo ihr steht, sollte zu sehen sein. Ihr seid wie ein Eisschrank, den man abends aufmacht. Das geht nicht anders. Das Licht ist an, oder? Oder habt ihr Lampe kaputt? Also mein Eisschrank geht dann das Licht an, sobald ich ihn aufmache. Egal wie dunkel die Küche ist, in dem Moment kommt ein Lichtstrahl, der breitet sich aus. Preis sei Gott. So, wir müssen nicht kühl sein wie ein Eisschrank, das meine ich jetzt nicht. Im Gegenteil, wir können heiß sein, heißer Eisschrank. Ein Bild. Okay, viertens, wir sind Lazarett für Verwundete. Ihr ahnt nicht, wie viele Leute in Gemeinde kommen, die selig am Boden sind. Tief verletzt, zerstört manchmal, missbraucht, misshandelt. Das ist Gemeinde. Sie landen irgendwo in der Kleingruppe und da ist irgendein Mann, irgendeine Frau, die sich kümmert, die mütterlich, väterlich einwirkt, die hilft, ein Leben wieder aufzurichten und zu zeigen, es gibt Hoffnung, es gibt mehr als das, was bisher war. Fünftens, eine Gemeinde ist Schutzraum. Manchmal empfindet es jemand. Er kommt hier rein, das erste Mal vielleicht unten durch die Tür und dann hier oben durch die Tür. Und oft bekomme ich gesagt, hier ist was so anders als nur ein paar Schritte weiter draußen. Hier ist eine andere Atmosphäre. Manchmal kommen esoterisch ausgerichtete Menschen hier rein und sagen, hier ist eine Aura, hier ist eine Sphäre, hier ist so positiv. Ja, Amen. Wenn es irgendwo eine positive Sphäre und Aura gibt, dann doch bei uns Christen, oder? Weil wer hat die Hoffnung? Wer hat die Gott an seiner Seite, wenn nicht wir Christen? Und dieser Schutzraum ist oft sehr wichtig. Das ist der Ort, wo ich reinkomme. Wenn ich draußen von der Welt, wo nur Schlagen und Stechen ist, und das erleben manche von euch, und dann kommt man hier rein, okay, hier ist, wie es eigentlich sein soll. Hier ist ein Ort, da bin ich geschützt, hier bin ich sicher. Von hier aus kann ich mich erfrischen lassen und wieder rausgehen und kann draußen meinen Kampf auch ausführen, weil wir haben einen Kampf zu kämpfen. Nicht gegen Menschen, wir kämpfen nie gegen Menschen. Aber da ist jemand draußen, der andere Ziele hat als Gott. Den Teufel und seine Dämonen. Und diese Dinge sind leider real. Ich wünschte, ich könnte sagen, es ist alles nur Märchen. Vergesst den Teufel, vergesst die Dämonen. Aber jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzt, weiß, diese Kräfte sind genauso real wie Gott und Engel. Ich habe Dutzende von Engelerlebnissen berichtet bekommen oder gelesen. Und jedes Mal bin ich mehr beeindruckt, wer auf unserer Seite steht. Leute, die Engel werden nicht beschrieben als diese Putenbabys mit Flügeln, wisst ihr, die manchmal so in irgendwelchen Kirchen hängen, sondern die werden beschrieben als wesentlich größer als dieser Raum. Und die stehen bewaffnet und bereit als Titanen, als Avengers, oder stellt euch vor, ihr wie ihr wollt, als unglaubliche Wesen mit Kräften jenseits dessen, was wir uns vorstellen. Und das Tolle ist, diese Engel sind auf unserer Seite. Die sind gesandt, um uns zu dienen, uns, den Christen. Wow. Ich meine, okay, verstehe ich, warum soll ich mich denn fürchten? Der Größere ist auf meiner Seite. Gott sagt, wenn ich für euch bin, wer soll denn dann gegen euch sein? Die unbeantwortete Frage im Universum. Die ist nie beantwortet worden, weil es gibt niemanden. Der Teufel ist auch nur ein Geschöpf, versteht ihr? Er hat Macht, klar, er hat Erfahrung, aber er ist auch nur ein Geschöpf. Er hat sich aufgelehnt gegen Gott und hat furchtbar versagt. Und seine Strafe kommt auf den Fuß. Sechstens, warum die Gemeinde unersetzlich ist, sie ist ein Charakterbildungszentrum. Hier findet nämlich sowas statt wie Korrektur, wie Ermahnung und wie Ermutigung. Wir mögen das nicht immer, vor allem in der Reihenfolge, aber Charakter bildet sich durch diese Dinge. Wenn du nie einen guten Papa gehabt hast, der dir mal ordentlich die Grenze gesetzt hat, wenn du drüber hinausgegangen bist, hast du wahrscheinlich richtig Probleme im Leben gehabt. Stimmt's? Und hier sind geistig Väter und Mütter, die Grenzen setzen. Ja, niemand gegen seinen Willen. Du kannst jemanden nur Grenzen setzen, wenn er das zulässt, als Erwachsener. Ist klar. Aber wisst ihr, das tut gut. Viele sehen sich danach. Ist endlich mal einer, der sagt, was richtig und falsch ist. Weil die Bibel sagt klar, was richtig und falsch ist. Ist kein wachsweiches Ding. Nur weil wir uns verändern, verändert sich die Bibel nicht. Die Werte bleiben die gleichen. Siebtens, die Gemeinde ist eine Familie. Sie ist eben nicht nur eine Organisation oder ein Verein oder irgendeine Gruppierung. Eine Gemeinde, eine lokale christliche Gemeinde ist eine Familie. Deswegen überlegen wir ganz genau mit den Personen zusammen, die gerne hier hinein wollen, die Mitglied werden wollen, wir heute überlegen genau, ist das wirklich von Gott? Weil wir wollen jemanden in die Familie mit aufnehmen, der in der Familie auch sich zurechtfindet, der sich wohlfühlt, der sowohl gesegnet werden kann von der Familie, wie auch ein Segen sein wird für die Familie. Wir wollen keine Lebensabschnittsgefährten. Wir wollen treue Familienmitglieder. Amen, weil wir sind auch treue Familienmitglieder. Amen. Achtens, die Gemeinde ist die Hand Gottes in dieser Welt. Und neuntens, sie ist die Hoffnung der Welt. Die beiden Punkte ergänzen sich sehr klar. Die Hoffnung der Welt. Das hört sich sehr groß an. Und glaubt mir, Gemeinde ist für die Welt noch viel wichtiger, als dass die Worte ausdrücken können. Wir zeigen, wie Gott ist. Wir repräsentieren Gott mit unserem Leben. Wenn Menschen in meine Familie reingucken oder in deine Familie reingucken, wenn du Jesus nachfolgst, dann werden sie Unterschiede feststellen. Sie werden sehen, dass wir genauso unvollkommen sind, wie jeder andere auch. aber dass wir jemanden an unserer Seite haben, der Dinge wirklich radikal verändert, der Menschen radikal verändert. Weil Gott liebt uns so, wie wir sind, aber er liebt uns so sehr, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind. Das ist eine gute Nachricht. Zehntens, die Gemeinde ist eine Kraftquelle. Ich behaupte, dass die meisten Menschen, wenn sie hier rausgehen, wesentlich stärker rausgehen, als sie reingekommen sind. Weil wir nehmen was mit, wenn wir hier rausgehen. Nicht nur, weil der Pastor gut predigt oder der Prediger gut ist, sondern weil hier Atmosphäre ist, weil wir unseren Glauben zusammen hier mit herbringen. Und wenn wir Gott loben und preisen in unseren Liedern, in unseren Gebeten, passieren Dinge, die man nicht erklären kann. Elftens, die Gemeinde ist Schlüssel zu wichtigen Verheißungen. Auf Gemeinschaft liegen einige Verheißungen fest. Und es ist wichtig, diese Verheißungen aufzuschließen für unser Leben. Verbindlichkeit heißt Verbindung. Und wenn ich in Verbindlichkeit lebe mit Gemeinde, bin ich auch in Verbindung mit Gott. Der Umkehrschluss ist tragisch. Viele meinen, sie können alleine ja in Verbindung mit Gott sein. Das geht. Aber ich sage dir, der Unterschied ist der einer analogen Telefonleitung zu einem digitalen Glasfaserkabel. Die Verbindung ist dünn, alleine mit Gott und massiv, wenn ich mit Geschwistern zusammenstehe. So bitte, auch wenn hier jemand ist, der sagt, Gemeinde war für mich jetzt nichts oder Kirche war für mich nichts, kehr um in deiner Haltung. Du beraubst dich selbst und die Gemeinde. Geh dorthin, wo Gott dich hinschickt. Und zwölftens, die Gemeinde ist ein Vorbereitungsraum für die Ewigkeit. Hier wird nicht verschwiegen, dass der Tod einmal kommt, aber hier wird dafür vorbereitet, dass wenn er kommt, er als Freund kommt. Weil als unser Christus am Kreuz gestorben ist, hat er die Schlüssel mitgenommen vom Tod. Das heißt, der uns irgendwann holt, wird unser Freund sein. Unser Tod wird anders sein als der sein würde, wenn wir ohne Gott leben. Ich glaube nicht, dass Siechtum göttlich ist oder Gott gewollt ist. Ich glaube, dass das immer ein außerhalb oder ein zugelassener Wille Gottes ist. Ich glaube schon, dass Gott zulässt, dass du noch ein Jahr auf der Erde bleiben kannst, in einem unwürdigen Zustand, wenn du da unbedingt dran festhältst. Aber ich glaube, dass Gottes Wille es ist, dass du dich verabschiedest und dass du in Frieden einschläfst und heimgehst. So, nur weil wir das so wenig erleben, heißt es nicht, dass es nicht real ist. Und göttlich gewollt. Mein dritter und letzter Punkt geht um die Liebe als Eintrittstor. Die Bibel nennt die Gemeinde die Braut Christi und den Leib Christi. Und ich kann mir nicht vorstellen, zu Jesus zu sagen, ich liebe dich, aber deine Braut kann ich nicht leiden. Oder ich akzeptiere dich, aber deinen Leib. Stell dem Bräutigam vor, der das zu seiner Braut sagt. Oder andersrum. Unangenehm, oder? So, wir verhalten uns manchmal so gegenüber Christus selbst. Und sagen, dich mögen wir. Christus, Jesus, bist toll. Aber hey, deine Gemeinde, das Bodenpersonal, lass mal. Aber genau dies tun wir, wenn wir die Gemeinde ablehnen, für unwichtig erklären oder uns über sie beschweren. Gott fordert uns stattdessen auf, die Gemeinde so zu lieben, wie Jesus sie liebt. Petrus sagt, liebt eure Brüder. Ah, hast du eine Ahnung, wie meine Brüder sind? Oder meine Schwestern? Traurigerweise ziehen viele Christen ihren Nutzen aus der Gemeinde, aber sie lieben sie nicht. Und bitte, ich spreche hier zu jedem von uns. Auch zu den Mitgliedern. Die Gemeinde zu lieben ist unsere Aufgabe. Ich muss nicht jeden mögen, aber lieben muss ich. Sympathie ist eine Sache, aber Liebe ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, auch den komischen Onkel oder die schräge Tante zu lieben. Die gibt es in jeder Familie, versteht ihr? Die gehören dazu und die haben ihre Berechtigung, da zu sein. Vielleicht sind sie nur wegen dir da, um deinen Charakter zu formen, um dir Gnade und Barmherzigkeit beizubringen, um uns Geduld zu lernen. Hast du mal so darüber nachgedacht? Ich habe manchmal darüber nachgedacht. Ha, warum? Und dann gab es wegen dir. Okay. Mit Ausnahme von ein paar wichtigen Stellen, an denen alle Christen zu allen Zeiten gemeint sind, bezeichnet das Wort Kirche oder Gemeinde immer die sichtbare Kirchengemeinde vor Ort. Ich nenne sie die lokale christliche Gemeinde. Das Neue Testament geht also von einer Mitgliedschaft in dieser Ortsgemeinde aus. Die einzigen Christen, die nicht Mitglied einer Ortsgemeinde waren, waren die durch Gemeindezucht aufgrund des Festhaltens an einer schweren Sünde aus der Gemeinde ausgeschlossen worden waren. Das waren die einzigen Nichtmitglieder der neutestamentlichen Gemeinde in Jerusalem oder in Korinth oder woanders. Die Bibel beschreibt, dass ein Christ ohne eine örtliche Kirchengemeinde wie ein Organ ohne Körper, wie ein Schaf ohne Hirte, wie ein Kind ohne Familie ist. Es ist ein unnatürlicher Zustand. Und dies macht Paulus deutlich, wenn er schreibt, Epheserbrief, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Die heutige Gesellschaft mit ihrem unabhängigen Individualismus hat viele geistliche Weisen hervorgebracht. Christen, die von einer Gemeinde zur nächsten wandern, ohne wirklich dazuzugehören, ohne Identität, ohne Verantwortung, ohne Verantwortlichkeiten, ohne Verpflichtung. Wie war dieser Satz am Anfang, den mir mein Sohn gesagt hat? Der ungenannte junge Mann gesagt hat? Ein starker Mann steht für sich selbst ein stärkerer Mann steht für andere ein. Könnte man jetzt gerade hier einfügen, ne? Viele glauben, es sei möglich, ein guter Christ zu sein, ohne zu einer Gemeinde dazuzugehören oder sogar ohne eine zu besuchen. Das wäre dann der niedrigste Level. Aber Gott würde diese Haltung strikt ablehnen. Die Bibel bietet viele überzeugende Gründe, warum du aktiv zu einer Ortsgemeinde gehören solltest. Die Mitgliedschaft im Neuen Testament, aus der wir auch unsere Mitgliedschaft ableiten, muss verstanden werden als ein Ausdruck von der Taufe in erster Linie. Die Taufe in der Zeit des Orients damals war eine durchaus übliche Mitgliedschaftsaufnahmezeremonie für verschiedene Religionen. Es war nicht eine christliche Erfindung, muss ich dazu sagen. Auch andere Religionen, auch die Essener oder andere, und vorher auch, es gibt auch eine jüdische Taufe, das war nichts Neues. Das haben die Christen übernommen, sagen, okay, wir taufen auch. Was wir aber vergessen haben, ist, dass in dem Moment, wo jemand diese Taufe erfährt, in dieser Zeit Jesu, brauchtest du niemandem erklären, ab jetzt gehörst du fest und verbindlich zu dieser Gemeinde, zu dieser Religion. Musstest du niemandem sagen, es war glasklar. Also als Petrus seine erste Predigt hielt und die 3000 bekehrten sich und wurden getauft, war das kein spontaner Akt. Es war nicht so spontan, wie wir es heute lesen. Ich war mal auf einer Konferenz, da haben sie direkt nach der Konferenz 120 Leute draußen in den Brunnen getauft. Finde ich heute gar nicht mehr so witzig. Weil wir haben eine andere Kultur. Bis wir jemanden hier die weiße Klamotten anziehen lassen und in die Wanne steigen lassen, geht wenigstens ein Jahr Vorbereitung. Weil wir wollen, dass jeder, der diesen Schritt macht, genau weiß, was er tut. Heute sind wir unverbindlich. Ja, hier Mitglied und da Mitglied. Man kann ja jederzeit wechseln, ist ja auch alles kein Problem. Du kannst heute hier eintreten und morgen wieder austreten. Niemand verpflichtet dich zu irgendwas, aber man selbst sollte einen gewissen charakterlichen Grad der Selbstverpflichtung haben und sagen, hey, das ist jetzt nicht ein Spiel, was ich hier mache, sondern das ist meine Gemeinde, das ist meine Familie. Hier lasse ich mich reintaufen auf meinen Glauben hin in diese Gemeinde und mich hier einpflanzen an diesen Ort, mich einbauen in dieses geistige Gebäude, mich hineinnehmen in diesen Leib. Erst wenn ich das verstehe, ist klar, warum Taufe eben nicht mal ganz schnell mal nebenbei passiert. In unserer Gemeinde zumindest nicht. Mag andere Gemeinden geben, die das anders handhaben. Das muss jeder vor Gott selbst verantworten. Aber ich glaube, wir haben hier einen guten Weg gefunden. Die nötigen Schritte, wenn du Jesus bereits als Herrn angenommen hast, dann beginne von heute an, ihm auch in diesem Punkt zu gehorchen. Das ist meine Empfehlung für jeden, der jetzt hier sitzt und sagt, ja, ich folge ja Jesus nach, aber hier bin ich inkonsequent oder vielleicht auch noch nicht gelehrt. Dann finde heraus, in welche lokale Gemeinde Gott dich beruft. Und bitte sei da ganz frei. Nur weil du bisher hierher gekommen bist, muss das nicht heißen, dass das die Gemeinde ist, wo Gott dich reinruft. Frag den Herrn und geh dahin, wo Gott dich haben will. Gib auch bitte da deinen Zehnten hin und deine Opfer. Sei da klar. Aber sei auch klar. Auch wenn dir was nicht passt, sei klar, sei dabei. Wir denken manchmal zu demokratisch. Ja, nur wenn die alles so machen, wie ich es will, gehe ich hin. Das ist Käse und völlig unbiblisch. Die Leiter sind verantwortlich für das, was sie tun, vor Gott direkt. So tausch nicht mit ihnen, das ist hart genug. Aber nimm du deinen Job wahr. Und dann geh die nötigen Schritte, um ein verbindliches Mitglied zu werden. Schau in der Gemeinde, was sind die Voraussetzungen? In der Regel wirst du in irgendeine Kleingruppe eintreten, eine Hauszelle oder einen Hauskreis. Wirst einen Glaubensgrundkurs mitmachen. Biete deine Mitarbeit an, frag, wo kann ich schon mitarbeiten, auch als Nicht-Mitglied, ich möchte mich einbringen. Weil wisst ihr, Mitglieder, die wir hier aufnehmen, sind sie im Herz oft schon lange. Nicht indem man jetzt hier mit ein bisschen Wasser getauft wird und einen Zettel in die Hand bekommt, ist man Mitglied, sondern das ist vorher schon passiert. Wir bestätigen das nur und sagen, ja, wir können das wirklich sehen.
Du hast es ausgedrückt durch deinen Lebensstil. Ja, gib deinen Zehnten nicht erst in deine Gemeinde, wenn du getauft bist und Mitglied bist. Das ist Käse. Der Zehnte gehört Gott sowieso, zu jeder Zeit. Drück aus, dass du schon dazugehörst. Drück aus, sei dabei.
Halleluja. So, ich fasse es zusammen. Wir haben 6 Grundprinzipien der Gemeinde genannt. Wir haben die Segnungen in der Lokalgemeinde uns angeschaut. Einmal mit der 5er-Liste der Namen Gottes und dann mit den 12 Punkten, die ihr hier noch vor Augen habt. Und wir haben uns angeschaut, dass es ein Eintrittstor gibt in die lokale Gemeinde und das heißt Liebe. Liebe, jemand sagte mal, die höchste Form von Liebe ist Disziplin. Das merkt ihr immer dann, wenn ihr was tun solltet, was ihr gar nicht tun wollt. Ich habe auch keine Lust jetzt, den zu lieben oder hier mitzuarbeiten, mit dem zusammen im Team zu sein. Kommt ganz schnell das Gefühl, ich will das aber eigentlich gar nicht. Und dann geht es um Entscheidungen. Und es geht nur aus Liebe heraus. Wenn ich mich entscheide, meinen Bruder zu lieben, wie die Bibel mir das vorgibt. Und die hat sehr harte Worte für die, die das nicht tun. Sagt, wer den Bruder hasst, ist ein Heuchler, ein Lügner. So, Liebe mit der Art und Weise, wie das dir möglich ist. Und Liebe definiert Gott sehr klar. Liebe heißt, tut das Richtige, beständig. Und das Richtige wird von dem Wort Gottes definiert. Jemand sagte mal, die christliche Gemeinde ist Gottes neue Menschheit als eine Art Kolonie, in der der Herr der Geschichte uns einen Vorgeschmack auf die erneuerte Einheit und Würde aller Menschen gibt. Fand ich bemerkenswert, diesen Satz. Eine Art Kolonie. Hast du dich hier so gesehen? Das Christuszentrum Limburg ist eine Art Kolonie in Limburg. Cooles Bild. Kolonie, es hat was Wachstümliches, was Positives, aber auch was Herausforderndes, was Entdeckermäßiges. Ja, so Kolonialisten, die mussten erstmal ins Unbekannte ziehen, wussten nicht genau, was ihnen so alles begegnet und mussten echt einen Preis zahlen auch dafür. Es war nicht immer leicht. Es gab eine schwere Zeit, das durchzunehmen, bis die Kolonie größer wurde und bis Durchbrüche kamen und die Indianer nicht mehr so viel angriffen und all das. So, das gehört auch zu einer christlichen Kolonie. Auch da gibt es Angriffe und Anfeindungen und Missverständnisse und all das Zeugs. Weiß der Gott, Kolonien wachsen. Und jetzt würde ich gerne ein Gebet sprechen. Ich habe am Anfang gesagt, jeder, der bisher noch auf Stufe A1 außerhalb des vollkommenen Willen Gottes lebt, euch möchte ich einladen, ein Gebet mitzusprechen, was das verändern kann. Ich möchte aber ehrlich sagen, das ist nicht billig. Dieses Gebet ist das teuerste Gebet, was du sprechen kannst. Es ist aber gleichzeitig auch das profitabelste, was du je sprechen wirst. Amen. Denn du gibst dein Leben ihm mit allem, was du hast, mit deinen Träumen, mit deinen Wünschen, mit deinen Sehnsüchten und Hoffnungen und all dem, was uns Menschen ausmacht. Und gleichzeitig nehmen wir von ihm das entgegen, was er uns als Austausch dafür gibt. Es ist wie dieses Kreuz, wisst ihr, es ist wie ein Minuszeichen, was vom Himmel her durchkreuzt wird und was auf einmal ein positives Zeichen darstellt. Mein Defizit nimmt er und er gibt mir sein Positiv. Er gibt mir seine Möglichkeiten, er gibt mir seinen Geist, er gibt mir neues Leben, über dieses Leben hinaus, in Ewigkeit werde ich leben mit ihm. Er gibt mir in diesem Leben schon Dinge, die ich nie erreicht hätte ohne ihn. Ich sage euch, Indiana Jones und Lara Croft, das ist nichts gegen das, was ein Christ erlebt, wenn er diesen Stab macht und sagt, Gott, alles dir, ich gebe mich dir hin, ich vertraue dir, ich folge dir nach, dein Wille geschehe, nicht meiner. Darum geht's. Okay, also das ist eine radikale Entscheidung. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Und wer das jetzt mitbetet, ist natürlich an euch gelegen. Nur wenn ihr es macht, macht es richtig, von ganzem Herzen. Alle wichtigen Entscheidungen werden vor Zeugen getroffen. Das ist bei der Hochzeit so, das ist bei der Taufe so. Das macht man nicht alleine. Und so schließt eure Augen, konzentriert euch auf Gott. Gott ist hier. Gott, du bist hier durch deinen Geist. Du bist hier in Jesu Namen, um jedem Einzelnen zu begegnen. Und ich weiß, dass du Erneuerungskraft freigesetzt hast für diesen Morgen. Nicht nur für die Täuflinge oder für die neuen Mitglieder, sondern für jeden hier. Und so sprecht mir doch nach, wenn ihr wollt. Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Darum bringe ich dir meine Lebensschuld. Herr, ich habe gesündigt. Und es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich will dir von heute an nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ehre sei Gott. Nimm Platz. Das neue Leben-Team, darf ich euch mal sehen? Das ist die Dame hier und der Herr hier vorne. Die werden am Ende des Gottesdienstes hier vorne stehen. Und jeder, der dieses Gebet vorhin mitgesprochen hat, das erste Mal und bewusst, sie möchte ich einladen, mit diesen beiden Herrschaften nach dem Gottesdienst kurz nach nebenan zu gehen. Die haben erstens noch eine Kleinigkeit, die wir ihnen schenken möchten. Und zum Zweiten möchten die noch persönlich für sie beten, dass ihr Start mit Gott richtig gut wird. So verpassen Sie diesen Moment bitte nicht, wenn es zum Ende zugeht. Vielen Dank. Das Handout, das meine Frau hat, beinhaltet dann alles Weitere. Nein, nein, das musst du nicht teilen. Wir haben noch mehr davon. Für die von uns, die längst Christen sind, die aber sagen, hey Pastor, das waren klare Worte. Und du hast recht. Ich habe die Liebe verloren für die Gemeinde oder zumindest für einige Personen hier. Ich möchte 2 Minuten Zeit geben, das Kreuz aufzusuchen. Geh bitte nach vorne. Bring das ans Kreuz und wenn du dich dazu gedrängt fühlst, dann komm zu mir, dann gebe ich dir das Mikrofon für 10 Sekunden. Dann kannst du das auch noch hier von vorne sagen. Manchmal ist es wichtig und richtig, Buße zu tun, auch vor allem. Aber das überlasse ich Gott und dir. So, wo immer du erkannt hast, hier, ja, meine Liebe zur Gemeinde war doch nicht wirklich mehr heiß. Im Gegenteil, ich war eher am Richten und am Negativreden über die einzelnen Personen. Dann bitte, bitte geh nicht so raus, wie du reingekommen bist, sondern finde hier deinen Frieden und vor allem Vergebung von Gott und von Menschen. Und dazu würde ich gerne ein Lied noch hören. Könnte Lukas Team noch mal nach vorne, mal ein Lied? Kann auch instrumental sein. 2 Minuten und ich bete von vorne, dass Gott eure Herzen aufschließt, weil ich glaube, hier sind Personen, die das betrifft. Ich bitte dich, schäm dich nicht. Solltest dich dafür schämen, dass du bisher nicht vorne warst, aber schäm dich nicht, nach vorne zu gehen. Nach vorne zu gehen ist ein Vorrecht, weil hier Sündenvergebung fließt von Gott her. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Gemeinde gesetzt hast, dass du Gemeinde liebst. Du beschreibst uns so zärtlich mit den Worten, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Ja, das ist die höchste Form von romantischer, von echter Liebe. Und so liebst du jeden von uns hier. Und Herr, wo wir da versagt haben und wo wir unsere Liebe verloren haben, da bitten wir dich um Hilfe und um Vergebung und uns wieder aufzurichten, dahin zu kommen, Herr, wo unser Platz ist, nämlich an deiner Seite. Wir wollen nicht den Bräutigam lieben und die Braut verachten. Wir wollen Braut und Bräutigam ehren. Und danken dir, Herr, dass wir Teil der Braut sein dürfen als Gemeinde. Wir ehren dich, Herr Jesus. So bitte sprich, Heiliger Geist, form jetzt die Herzen und lass hier keinen mehr sitzen, der auch nur einen negativen Gedanken hat zu seiner Gemeinde. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. So, das Kreuz ist offen. Ehre sei Gott. Thank you, Jesus. Danke, Herr. Gut, praise you, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Du bist gut und deine Gnade wird ewiglich. Ich liebe dich, Herr Jesus. I love you, Lord. Thank you, Jesus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.